SWR 2 Forum.
Unser Thema heute: die belastete Moderne. Wir fragen, wie braun war die Documenta? Mit Michael Köhler. Diese Frage ist erklärungsbedürftig. Die Documenta kennen wir als vielleicht größte, wichtigste Ausstellung für zeitgenössische Kunst weltweit. Alle 5 Jahre findet sie in Kassel statt. Und die Kasseler Documenta ist seit 1955, seit ihrem Beginn, vielleicht die wichtigste Ausstellung für zeitgenössische Kunst mit Strahlkraft eben aus Deutschland in die Welt hinein. Die Bundesrepublik, sie bewies mit moderner Kunst damals ihren freiheitlichen, ihren westlich-demokratischen Geist. Eine ihrer Gründerfiguren, der Kunsthistoriker Werner Haftmann, war in den NS-Staat verwickelt. Das haben wir vor einiger Zeit erfahren. Damit war er wohl keine Ausnahme. Wir wollen fragen, ist das Zeit für kunstgeschichtliche Aufräumarbeiten an einem Nachkriegsmythos? Und wir tun das aus einem Anlass, denn morgen beginnt im Deutschen Historischen Museum zu Berlin eine große Ausstellung zu diesem Thema Kunst und Politik. Documenta. Eine der Kuratorinnen ist unter uns. Es ist Frau Dr. Julia Voss. Sie ist Professorin für Kunstgeschichte und Wissenschaftsgeschichte an der Leo Ferner in Lüneburg. Sie war zuvor lange Zeit Kunstredakteurin. Bei uns ist auch Frau Katrin Lorch. Sie ist Redakteurin und Kunstkritikerin im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung. Und nicht zuletzt ist bei uns Frau Dr. Julia Friedrich. Sie ist am Museum Ludwig in Köln, das wir als Museum für Kunst des 20. Jahrhunderts kennen, dort Kuratorin der Graphischen Sammlung. Frau Voss, helfen Sie uns mal ins Thema rein. Sie haben im Deutschen Historischen Museum, also an prominenter Stelle, in Berlin, der Bundeshauptstadt, eine Ausstellung gemacht. Ja, was ist das? Keine Ausstellung zur Geschichte der Documenta. Sondern?
Genau, es ist eine Ausstellung, die sich das Verhältnis von Politik und Kunst auf der Documenta anschaut. Also wir erzählen nicht chronologisch die Geschichte der Documenta nach, sondern wir schauen uns, wie die Documenta in Kassel zu einer ganz wichtigen Bühne für politische Fragen im Kalten Krieg geworden ist.
Mhm. Frau Lorch, würden Sie zustimmen, das ist ein sinnvoller Ansatz, eine Bühne der Erinnerungspolitik mal zu fragen, was diese Documenta war und ist?
Ich finde es ganz grundsätzlich richtig zu fragen, warum machen wir Ausstellungen, warum sammeln wir, was wir sammeln, warum werden Museen gegründet, weil die Institutionen der Kunst sind in Deutschland so unhinterfragt akzeptiert beim Publikum wie sonst kaum öffentliche Einrichtungen. Und ich finde, alles, was dazu führt, dass man begreift, dass die Dinge, die dort passieren, auch gemacht werden mit einer Intention, können eigentlich das Verständnis von dem, was passiert, nur entscheidend vertiefen.
Warum macht es Sinn, sich damit zu beschäftigen? Ich habe mich bei der Vorbereitung natürlich auch gefragt, wie kommt es, dass wir gerade jetzt uns dem Thema widmen? Wir haben da offenbar ein großes Interesse dran, ne?
Naja, also man hätte sich ja auch schon mal früher diesem Thema widmen können. Also wahrscheinlich wäre da auch schon Interesse da gewesen. Aber es hat wahrscheinlich historische Gründe, dass diese Aufarbeitung im Feld der Kunst ein bisschen länger gedauert hat als in anderen Feldern, wo das ja mit 68 schon passiert ist. Also wenn wir so an die Justiz oder die Medizin oder andere, an das Auswärtige Amt in der letzten Zeit denken. Ja. Es ist ja in vielen Bereichen der Gesellschaft passiert, aber die Kunst war offensichtlich erstens nicht so wichtig wie diese anderen Bereiche. Ja, also da sind ja nicht die Verbrechen passiert, die in diesen anderen Bereichen passiert sind. Und zweitens hängt das mit der Kunst selbst zusammen, vor allem dieser Kunst, die auf der Documenta gezeigt war. Das war die entartete Kunst oder die ehemals entartete Kunst. Das war die Kunst, die diffamiert worden ist und die Kunst, die selbst eben das Opfer war. Das heißt, es war ein bisschen komplizierter, sich damit zu befassen, weil wir natürlich auch erstmal aufarbeiten mussten, was war eigentlich entartete Kunst.
Sie sind bei uns, weil Sie auch am Katalog mitgeschrieben haben und an einem Symposium vor 1-2 Jahren beteiligt waren. Frau Voss, helfen Sie uns doch mal in die Zeit. Ich bin geständig, ich bin Jahrgang 61, Mauerbau, ich bin noch mit den Geschichtslügen groß geworden, es war nicht alles schlecht und einmal muss Schluss sein und davon haben wir nichts gewusst. Wie muss ich mir dieses Klima 1955 vorstellen? Das ist ziemlich weit, weit weg. Wir sind mitten im Kalten Krieg, richtig?
Genau, wir sind mitten im Kalten Krieg und was wir in der Ausstellung versuchen, ist, dass wir eben auf der einen Seite Kunstwerke zeigen, die auf der Documenta auch gezeigt worden sind. Also sie werden sozusagen viele alte Bekannte treffen, die schon auf der Documenta waren und jetzt bei uns sind. Wir haben großartige Werke da von Fritz Winter, von Emmy Röder, von Willi Baumeister, von Serafin Luis. Also die empfangen sie auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir tatsächlich versucht, in den Archiven nachzuschauen, was gibt es im Hintergrund, was gibt es hinter den Kulissen, was ist da passiert, warum kam das eine Werk und nicht das andere Werk, haben in vielen Archiven recherchiert und versuchen eben diese Geschichten, die hinter den Kulissen stattgefunden haben, diese Geschichten unserem Publikum auch zu erzählen. Das heißt, wir haben manchmal sind die Stars in einem bestimmten Abschnitt der Ausstellung ist vielleicht eher ein Dokument und gleichzeitig haben wir aber auch diese großartigen Kunstwerke, die wir zeigen.
Frau Leuch, Frau Friedrich, wir müssen es einbetten. Ich würde gerne noch eine Minute dabei bleiben, was das für eine aufgeheizte Stimmung in der Zeit ist. Es gibt 1955 das Russell-Einstein-Manifest, wo vor Atomwaffen gewarnt wird. Es gibt die Quiet Diplomacy, also Versuch, dass man den Osten nicht so sehr zum Buhmann macht. Die westliche Nachkriegsmoderne als Antwort vielleicht auf Nationalsozialismus und Kommunismus. Würden Sie meiner Diagnose bis hierhin zustimmen?
Naja, das ist ja sehr viel, was Sie da gerade aufgezählt haben. Und klar, es ist ein sehr aufgeheiztes Klima, also diese Ost-West-Konfrontation, die natürlich in Deutschland sich nochmal ganz anders darstellt als in anderen Ländern in Europa. Und da spielt Kassel natürlich auch eine ganz besondere Rolle. An der Zonengrenze zum Osten ist das natürlich auch aufgebaut worden als so eine Art Brückenkopf des Westens, der rübergeguckt hat. Insofern ist die Documenta natürlich da eingebettet. Sie findet statt in der Nachkriegszeit, 10 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Menschen haben, was die Kunst angeht, ja auch noch die entartete Kunst im Kopf. Also auch die hat ja Hitler nicht erfunden, die hatten sie auch schon vorher im Kopf. Das ist natürlich eine, sage ich mal, eine sehr politisch auch und historisch aufgeladene Situation. Und in dieser Situation entscheidet eben Arnold Bode, eine große Kunstausstellung zu machen, zusammen mit vor allem Werner Haftmann, dem Kunsthistoriker und derjenige, der das Fundament legt, also das kunstwissenschaftliche und ideologische Fundament legt für diese Documenta, da jetzt ein großes Statement zu setzen. Und zwar haben das ja Museen auch schon vorher gemacht. Also die ganze Kunst, die da gezeigt wird, wird ja in den deutschen Museen auch bis 55 auch so schon ausgestellt. Aber das Ganze bekommt natürlich durch auch die Staatsförderung, die die Ausstellung erhält, ein anderes Gewicht.
Ich würde gerne immer noch eine Sekunde bleiben. Ich habe mir mal ein Foto rausgesucht. Sie kennen das alle. 1955 in der Rotunde des Fritzianums. Da sieht man fast wie in einer Kapelle, einem Sakralbau, Kunst des großen deutschen Bildhauers Wilhelm Lehmbruck, der auf der Ausstellung, die Frau Friedrich eben erwähnt hat, Entartete Kunst 1937 auch, da war ein Exemplar, soll angeblich zerstört worden sein. Auf mich wirkt das Ganze ein bisschen wie so eine Kapelle, ein bisschen sakral, vielleicht sogar auch wie so ein Beichtstuhl. Wollte man was reparieren, wollte man was gut machen, Frau Voss, mit dieser Ausstellung?
Ich glaube ja. Also gerade die berühmte Inszenierung von Lehmbrucks Knien, da hat natürlich diese Anmutung der Demut, die Anmutung vielleicht auch, dass man jetzt einen Neuanfang startet, man ist sozusagen bescheiden und fängt nochmal neu an. Und wie wir wissen inzwischen, ist dieser Neuanfang natürlich keiner gewesen. Also wenn man sich schon das Team der Documenta anschaut, sieht man, dass da eine Bruchlinie durchgeht. Es gab 21 Personen, die an der Gründung und Organisation der ersten Documenta mit beteiligt waren. Und von diesen 21 Personen waren 10 Mitglied in NSDAP, SA oder SS. Das heißt, die Karrieren werden aus dem Nationalsozialismus auch natürlich in der Nachkriegszeit verlängert und da ist die Documenta keine Ausnahme. Nur die Documenta stand natürlich gerade in dem Ruf, mit diesen Kontinuitäten zu brechen. Und darum ist es vielleicht jetzt eine Überraschung von uns zu sehen, dass die Documenta da weniger außergewöhnlich war, als sie uns hat glauben lassen.
Das ist ein wichtiger Punkt, der Ihnen vertraut ist, aber vielen Hörern vielleicht nicht. Sie haben gerade was ganz Wichtiges gesagt. Sie haben gesagt, das war kein Neuanfang. Frau Lorch, Sie haben in einem großen Beitrag für Ihr Blatt für die Süddeutsche Zeitung geschrieben, Neustart mit alten Kräften. Und ich gestehe gerne, als ich Buchhändler war in den 80er Jahren, habe ich mindestens einmal in der Woche Werner Haftmanns zweibändiges broschiertes Werk über die Kunst des 20. Jahrhunderts verkauft. Als ja, Zeugnis eben moderner Kunstgeschichte. An dem Bild der Integrität von Werner Haftmann müssen wir jetzt rütteln. Sie haben was rausgefunden.
Nicht, ich habe das rausgefunden. Ich baue da natürlich auf Wissenschaftler. Und ich fand es in der Hinsicht auch sehr sprechend, dass wir vor, ich glaube, 2 Monaten einen großen Beitrag hatten von der jungen Kunsthistorikerin Theresa Sepp, die also die Geschichte von Ernst Buchner aufgearbeitet hat. Das ist der prägende Direktor der Bayerischen Gemäldesammlungen gewesen, und zwar spannenderweise während der NS-Zeit und dann auch wieder in den 50er Jahren. Rückblickend würde man sagen, wie kann denn das sein? Die Aufarbeitung ist vor allem deshalb spannend, weil die ganz genau erzählt, wie alle diese belasteten Kunsthistoriker, Museumsdirektoren, Kuratoren es geschafft haben, sich über ein Narrativ von der freien Kunst und von der hehren Kunst und der von allem losgelösten qualitätvollen Kunst aller Verstrickungen sozusagen zu entledigen. Und die Theresa Sepp hat dann auch gesagt, dass das überhaupt gar keine Ausnahme ist. Das kann man jetzt alles in Einzelfällen skandalisieren, aber in 16 großen Museen des Nachkriegsdeutschlands hat man 13 alte Kräfte wieder eingesetzt. Also in 13 Museen sind die ganz belasteten Leute zurückgekehrt, erst in der einen oder anderen Funktion. Man muss sich das auch so vorstellen, dass es nicht nur um die prominenten Orte ging, sondern dass man sich gegenseitig Forschungsaufträge zugeschustert hat, Buchprojekte, weil ja auch in den Ministerien und Kulturbehörden überall die alten routinierten Kräfte saßen. Das ist jetzt im Fall Werner Haftmann natürlich nochmal besonders prägnant, weil er erstens als der Vermittler von Abstraktion und Moderne galt im Nachkriegsdeutschland und andererseits jetzt durch die Forschungen von Carlo Gentile, einem Historiker, herausgearbeitet worden ist, dass er eben nicht nur der SA angehörte und der NSDAP, sondern was er auch während der letzten Kriegsjahre getan hat. Und da war er aktiver Partisanenjäger wohl in Italien gewesen. Und war, wenn man das richtig liest, auch an Folterungen und Erschießungen beteiligt. Und dass so jemand nach einem kurzen Untertauchen dann so schnell wieder da ist und es schafft, sich auf diese Art die Ambivalenzen seiner Biografie, die wohl auch schon früh angelegt waren, so zu verdrehen, das ist natürlich etwas, was jetzt schwer vorstellbar ist, wo wir doch ein völlig anderes Kunstverständnis haben und im Moment auch sehr darauf geeicht sind zu sagen, es geht um Identität, es geht um Authentizität. Das ist was, was uns jetzt irgendwie voll erwischt im Diskurs.
Wir hatten eine Diskussion, als es um den Maler Emil Nolde ging, da war dann auch die Frage, ist das jetzt Kunst von einem Nazi oder ist es Nazi-Kunst? Ich versuche die Frage jetzt mal auf die Gründungsfigur Werner Haftmann anzuwenden und zu sagen, okay, der war SA-Mann, der war bei der Partisanenbekämpfung, der ist in Italien nach dem Krieg gesucht worden. Wir haben das nicht gewusst, wir wollten es vielleicht nicht wissen. Die Frage, ich weiß nicht, vielleicht zunächst an Frau Voss, war er auch Antisemit?
Jetzt sind wir bei der Frage der Motivation. Und ich glaube, wenn danach gefragt wird, war Haftmann Antisemit, dann stellen sich vielleicht viele Leute vor, dass er von Anfang an Antisemit gewesen sein muss und das sozusagen die treibende Kraft seiner Biografie gewesen ist. Das glaube ich nicht. Aber wenn natürlich jemand Mitglied der SA ist, einer extrem antisemitischen Organisation, dann bei der NSDAP ist, einer extrem antisemitischen Organisation ist, bereit ist in den 40er Jahren, Frau Lorch hat es schon geschildert, wir haben auch einen Zeitungsartikel, wo er als in der Ausstellung, wo er eben als Kriegsverbrecher gesucht wird, bereit ist in den 40er Jahren Partisanen zu foltern, Zivilisten zu erschießen und für eine extrem antisemitische, also für die Deutschen, extrem antisemitische, so Partei zu ergreifen und sich da so ins Zeug zu legen und dann, und das zeigen wir auch in der Ausstellung, tatsächlich in seiner Malerei des 20. Jahrhunderts dann auch schreibt, den Satz, der mich wirklich sehr verblüfft hat, als ich ihn zum ersten Mal gelesen habe, da schreibt er, dass die Nationalsozialisten die entartete Kunst verfemt hätten und diffamiert hätten als jüdische Erfindung zur Zersetzung des nordischen Geistes. Und er schreibt dann weiter, dabei sei kein einziger der deutschen modernen Maler Jude gewesen. Er weiß selbst, dass das nicht stimmt, aber er schreibt eben die deutschen modernen jüdischen Maler raus. Und das Gleiche passiert auf der Documenta. Auf der Documenta werden auch keine deutschen jüdischen Malerinnen und Maler gezeigt. Die sind ermordet worden und diese Geschichte will man sich vom Hals halten. Das heißt, wenn man diese Stationen alle anschaut und diese durchgehend antisemitischen Haltung und antisemitischen Handlungen sieht, glaube ich, kann man es nicht anders als antisemitisch bezeichnen.
Also ich muss da jetzt noch mal reingehen. Wir werden jetzt in der kommenden Woche einen Text veröffentlichen von einem Wissenschaftler, Thomas Gruber, der in Florenz sitzt, Harvard-Wissenschaftler, und der sich da noch mal genauer angeschaut hat, schon seit längerer Zeit, was Haftmann eigentlich genau getan hat und da sehr interessante Quellen erschlossen hat. Unter anderem zum Beispiel das Besucherbüchlein von Berenson, der in Florenz sitzt als jüdischer Kunstexperte für die Renaissance par excellence, bei dem ist Haftmann aus- und eingegangen. Haftmann hat dort sehr viel Umgang gehabt mit jüdischen Intellektuellen, hat den auch gesucht, und tatsächlich hatte er eine Lebensgefährtin in der Zeit, Georgia Valensin, die Jüdin war. Was natürlich jetzt besonders bizarr wirkt, ist, dass dann beide, als der Krieg sich verschärft, trennen die sich. Und während er also Partisanen jagt, schlägt sich diese junge Poetin und Intellektuelle, mit der er jahrelang zusammen war, auf die Seiten der Partisanen. Und das sind Dinge, die man schon nicht mehr ambivalent nennen kann, sondern eigentlich fast schizophren. Aber ich finde es sehr, sehr schwer, rückblickend zu konstruieren, wie weit jemand vielleicht wirklich Antisemit war oder wirklich Nationalsozialist war, weil wir es ja doch gerade in der Kunst oder auch in der Literatur oder intellektuellen Bereichen oft mit Figuren zu tun haben, die da ein bisschen vielleicht auf eine andere Art zusammengeschüttelt sind. Und bei Haftmann, glaube ich, je mehr man sich mit ihm beschäftigen wird, und ich glaube, das sollte man exemplarisch unbedingt tun, da sieht man für mich, glaube ich, auch die Hybris von jemandem, der von dem Umfeld in Florenz eigentlich als eher nicht allzu tief gebildeter Kunsthistoriker beschrieben wird und dann plötzlich so einen richtigen Lauf hat. Also vermitteln darf zwischen den Deutschen und zwischen den Intellektuellen und zwischen den Soldaten, und der so ein halber Spion ist, super Italienisch kann und dann da mit Italienern durch die Berge zieht, der mit vielen Literaten Umgang hat, die dann auch später allerdings vielleicht erst eher faschistisch waren, später auch eher kommunistisch werden. Also ich finde, ganz endgültige Zuschreibung, was war das eigentlich für einer, die finde ich schwierig.
Aber Frau, ja, aber, bitteschön.
Also,
wer wollte, Frau Friedrich?
Ich wollte eigentlich nur noch mal zu diesem Vergleich, den Sie am Anfang gemacht haben, mit Nolde zurück. Die Ausstellung in Berlin vor 2 oder 3 Jahren zu Nolde hat ja dann ganz klar gezeigt, Nolde war Antisemit. Ja, also er hat einen Entjudungsplan entworfen, und da würden wir, glaube ich, hier uns gar nicht mehr drüber unterhalten. Das ist sozusagen der 1A-Antisemit gewesen. Aber Nolde ist nicht ins Feld gezogen und er hat keine Partisanen ermordet oder war nicht an Tötungen beteiligt, wie das jetzt bei Haftmann der Fall ist. Und gleichzeitig stellt sich natürlich die Frage da auch des Vergleichs. Und ich würde sagen, wie Julia Voss das auch beschrieben hat, er wusste ja, in welchem Dienst er sich gestellt hat und mit welchem Regime er es zu tun hatte. Und wenn man dann sich da so in diesen Dienst stellt, wie Carlo Gentile auch sagt, die Möglichkeit ja gehabt hätte zu desertieren und das nicht tut, dann würde ich sagen, hat das schon auch mit dem antisemitischen Vernichtungskampf der Nazis zu tun.
Bisschen anders. Frau Voss hat eben gesagt, das war kein Neuanfang. Wir haben jetzt gehört, man wollte sich an die westliche Moderne, an die Abstraktion anschließen. Die wurde da stark gepusht. Dann ist das doch auch so etwas wie, irgendwo habe ich bei Ihnen gelesen, selektive Rehabilitierung. Also da wurde vieles gezeigt, was vorher nicht gezeigt wurde, aber manches eben auch nicht. Das fiel, aus welchen Gründen auch immer, unter den Tisch. Ist das so richtig?
Da ist sehr viel nicht gezeigt. Auf der Documenta 1 ist sehr viel nicht gezeigt worden, das vor 1933 zur Moderne gehört hat und zur Moderne der Weimarer Republik gehört hat. Die gesamte, sage ich jetzt mal, politische Moderne, die sozialistische Moderne, all das, was mit der Kunst auch eine Hoffnung auf eine andere Zukunft verbunden hat, ist dort entweder gar nicht gezeigt worden oder in der Art, wie es gezeigt worden ist, entschärft worden.
Warum? Haben Sie eine Vermutung?
Naja, das war eine Moderne, die man halt 10 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg der deutschen Bevölkerung auch erstmal wieder andienen konnte. Also es war ja ein Angebot, das Bode und Haftmann da der deutschen Bevölkerung gemacht haben. Und es war ja auch ein gewisses Risiko. Also wie kommt das an, so eine Riesenveranstaltung mit der modernen Kunst, die ja kurz zuvor noch hier als entartet verpönt worden ist. Und dann hat man schon auch Rücksicht genommen auf gewisse Bedürfnisse, die im Publikum noch vorhanden waren.
Also ich würde hier noch ein Motiv hinzufügen. Tatsächlich ist es so, dass diese Gewaltbiografien, die wir eben auch unter den Organisatoren der Dokumente haben, eben bei Haftmann, dass die auch tatsächlich dazu führen, dass man diese Gewaltverbrechen nicht ansprechen möchte. Das heißt, Künstlerinnen und Künstler, die diese Gewaltverbrechen selbst in ihrer Biografie haben, weil sie umgebracht worden sind, kommen dann eben nicht vor, weil man über diese Gewaltverbrechen nicht sprechen möchte.
Und das Interessante ist, man müsste über sie sprechen, wenn man sie zeigen würde, richtig?
Genau, da müsste man sagen, das ist ein Bild von Rudolf Levy. Rudolf Levy wurde 1944 deportiert nach Auschwitz und ist auf der Deportation gestorben. Und ich kannte, das müsste dann Haftmann sagen, und ich kannte Rudolf Levy aus Florenz und habe mich auch in Briefen nach dem Krieg nach ihm erkundigt. Und ich glaube, dieses Motiv, dass Gewaltverbrechen nicht zur Sprache gebracht werden sollen und auf der anderen Seite, dass man sich vehement von den Nationalsozialisten abgrenzen will. Das ist diese doppelte, schwer zu verstehende Verquickung, die die Dokumenta macht. Wir haben ja auf der anderen Seite, wir haben natürlich rechts der Dokumenta auch einen Kunstbetrieb, der einfach die Karrieren der Künstler und der ganzen Kunstwelt und auch darüber hinaus weiterlaufen lassen möchte. Also es gibt natürlich auch die nationalsozialistischen Künstler, die weiter Aufträge bekommen in der Nachkriegszeit. Das wird eine Ausstellung sein im Deutschen Historischen Museum, die wir im August eröffnen. Das heißt, es gibt es auch. Aber hier haben wir es mit Kunsthistorikern zu tun, mit vor allen Dingen bei Haftmann, die auf der einen Seite sehr viel Wert darauf legen, sich von den Nationalsozialisten abzugrenzen, aber man grenzt sich von ihnen ab als Bildersturm, nennt es Haftmann in einer Formulierung. Man grenzt sich von ihnen ab auf dem Feld der Kunst, auf dem Feld des Kunstgeschmacks, der Ästhetik und macht eben diesen Bogen um die Gewaltverbrechen, die man in der eigenen Biografie hat. Und dann tauchen nämlich diese ganzen Anekdoten auf, die so symbolisch werden, dass man plötzlich sagt, ich habe in den 40er Jahren Matisse in Nizza besucht. Und das klingt dann plötzlich wie, ich war Dissident. Oder man sagt, ich habe 1937 die entartete Kunstausstellung gesehen und ich war abgestoßen. Und diese Verlagerung eigentlich der Debatte auf das rein ästhetische Feld, wo man plötzlich nicht mehr mit Mord zu tun hat, das ist eigentlich der Trick gewesen dann, dieser Dokument.
Würden Sie sich richtig wiedergegeben fühlen?
Wenn ich da noch was zu sagen darf.
Eine Sekunde. Sofort, Frau Leuch. Würden Sie sich richtig wiedergegeben fühlen, wenn ich sage, Sie haben gerade gesagt, da passiert eine Ästhetisierung der Aufarbeitung unter Umgehung der Historie und der Gewaltverbrechen?
Ja. Absolut. Und Nolde, der übrigens auch, das war mir vorher auch, bevor wir uns damit beschäftigt haben, gar nicht so klar, Nolde, für den Mythos von Nolde ist auch die Dokumenta sehr wichtig. Also er ist bei den ersten 3 Dokumenta prominent vertreten. Seine sogenannten ungemalten Bilder werden 64 auf der Dokumenta 3 zum ersten Mal gezeigt. Auch wir zeigen sie. Und Nolde ist natürlich der Inbegriff davon. Nolde ist der Inbegriff des guten Deutschen. Darum ist es so erfolgreich. Oder, also er wird dazu gemacht in diesem Mythos. Und Nolde ist derjenige, der sozusagen mit innerer Abscheu sich von den Nationalsozialisten abwendet, den freiheitlichen Kunstbegriff weiter verteidigt, indem er weiter malt und mit Haltung den Nationalsozialisten trotzt. Wir wissen, dass diese Geschichte nicht stimmt. Nolde ist ein gescheiterter Nationalsozialist und kein, wie Haftmann gesagt hat, existenzieller Antifaschist. Aber die Geschichte ist so erfolgreich, weil sie ermöglicht, dass man plötzlich über Kunstgeschmack im Nationalsozialismus spricht, anstatt über die Gewaltverbrechen.
Frau Leuch, bitteschön, Entschuldigung.
Ja, ich wollte nur sagen, dass wenn man sich das unter den Prämissen dieser Ausstellung oder auch von Ausstellungen wie Parapolitik zum Beispiel ansieht, was als Kunst gezeigt wurde.
Das war vor wenigen Jahren im Haus der Kultur in der Welt, richtig?
Genau, eine Ausstellung. Dann finde ich es bei der Dokumenta besonders spannend, dass natürlich Haftmann einen stilistischen großen Bruch im Gebiet der Malerei und vielleicht auch noch der Bildhauerei inszeniert. dass wir aber natürlich überhaupt nicht an das anknüpfen, was sich in der Vorkriegszeit sozusagen schon als Ausläufer der Moderne andeutet, nämlich zum Beispiel die Beschäftigung von Künstlern intensiv mit Fotografie als Kunst, mit erste Filmexperimente, die absolut künstlerisch sind, wo natürlich die Künstler auch alle, also zum Beispiel Oscar Fischinger, nach Los Angeles gegangen sind. Also es sind alles Biografien, die in der Kunst ein ganz initiales Moment gehabt haben in den 20er Jahren, an die in der Nachkriegszeit aber natürlich keiner mehr anknüpft. Also im Grunde bleiben viele Stränge der Kunst, die für die Nachkriegszeit erst viel später wieder relevant werden, die bleiben komplett liegen, die hebt Haftmann nicht auf, sondern es ist natürlich der Mythos von dem malenden oder dem knetenden weißen Mann in seinem Atelier, der völlig andere Entscheidungen an der Staffelei trifft und die dann eben eine Zeit lang vielleicht eher so innerlich für sich machen musste. Künstlergruppen zum Beispiel sind auch sowas, was auf der Documenta nur dann vorkommt, wenn es sich um Zusammenschlüsse vielleicht von malenden oder bildhauernden Künstlern handelt. Aber dass wir Dada so lange nicht erkannt haben, dass man das Bauhaus trotz seines internationalen Siegeszugs auch missverstanden hat, gar nicht als Kunstschule, als Innovative, wo alles das möglich war, wo es Lichtinstallationen gab, wo Moholy Nagy gelehrt hat. Das hat uns alles, dieses Narrativ von der Moderne und der Abstraktion, die daran anknüpft, darum hat uns dieses Narrativ gebracht.
Sehr interessant. Wir sprechen in diesem SWR2-Forum zum Thema belastete Moderne. Wie braun war die Documenta, die berühmte Kunstausstellung, seit 1955 in Kassel. Eine wichtige Ausstellung für zeitgenössische Kunst. Gerade hat Katrin Leuch gesprochen von der Süddeutschen Zeitung. Julia Voss, die Kuratorin der Ausstellung im Deutschen Historischen Museum über Kunst und Politik der Documenta, ist bei uns. Julia Friedrich vom Museum Ludwig, würde ich fragen, was wir bis hierhin gehört haben. Würden Sie zustimmen, die frühe Documenta hatte so eine Art Tunnelblick für die westliche Abstraktion, also auch für die Amerikaner, die ja extrem gepusht worden sind. Leute wie Pollock, Roscoe, Newman und so weiter, also eine Aufladung quasi mit westlich-freiheitlichem Bildprogramm?
Naja, Tunnelblick, ja, für Malerei, das hat ja Frau Lorch gerade schon sehr gut ausgeführt, da würde ich absolut zustimmen. Für eine bestimmte Form von Malerei, die eben entleert ist, die abstrakt ist, die möglichst unpolitisch ist, beziehungsweise entpolitisiert wird, auch wenn sie sich selbst vielleicht als politisch gesehen hat. Also man denke an den Konstruktivismus oder andere abstrakte Kunst, die ja durchaus politisch aufgeladen war. Und später, also mit der Documenta 2, die ist ja dann 1959, kommen ja die Amerikaner quasi importiert aus dem Museum of Modern Art nach Kassel. Und das ist ja nicht wirklich ein geplanter Siegeszug, aber Haftmann ist halt auch anpassungsfähig genug, sich da reinzubringen. Und insofern ist das vielleicht der Tunnelblick, den er dann mitgeprägt hat und den die weiteren Documenta ja dann auch noch prägt. Und dann irgendwann verlässt sie das natürlich auch, weil es dann mit den ganzen neuen Medien, mit dem Ausstieg aus dem Bild natürlich auch ganz andere Bedürfnisse gibt des Publikums, die auch so eine Documenta dann ja immer bedient. Mhm.
Kassel liegt an der Zonengrenze, haben wir zu Beginn gehört. Die Documenta konnte also gar nicht anders als politisch sein. Innerdeutsch, Blockkonfrontation. Wir haben jetzt viel über NS-Geschichte gesprochen. Wir könnten weiter auch reden, wie viel von deutscher Sendung vielleicht in den Anfangsjahren noch dabei war. Frau Voss, wie lange hat es gedauert, bis das Thema aufgearbeitet wurde? Das hat bis in die 70er gedauert. Wir erinnern uns, 61 wird die Mauer gebaut. 63 fangen überhaupt erst die Frankfurter Auschwitz-Prozesse an. Es hat alles ziemlich lange gedauert, 15, 20 Jahre nach dem Krieg, dass es überhaupt erst losging, sich damit zu befassen, richtig?
Ja, es hat lange gedauert und auf der Documenta dauert es auch lange. Tatsächlich muss man sagen, als in den 60er Jahren der Eichmann-Prozess ist und auch die Auschwitz-Prozesse beginnen, führt das zu einem Backlash. Also wir zeigen einen Brief, den Haftmann an 1963 aus New York schreibt. Den schreibt er an Sprengel, den Sammler und Kunstmäzen Sprengel. Und da schreibt er eben darüber, dass es in New York, als die sogenannten ungemalten Bilder von Nolde ausgestellt werden, dass es da plötzlich Kritik gibt. Dass es da Kritik gibt, er habe den Zitat Wüsten-Nazi Nolde verschwiegen. Und dann schreibt Haftmann tatsächlich weiter, dagegen hätte er auch überhaupt kein Argument, das sei ganz richtig. Aber der Schluss daraus ist eben, dass man die, Zitat, glühenden Funken, so bezeichnet er die Debatte, die glühenden Funken austritt. Und Haftmann sagt, zu tun ist nichts weiter, als den Mund zu halten. Und tatsächlich ist dieser Mythos Nolde ist etwas, was ganz bewusst in Stellung gebracht wird gegen die neue, eine oder sich erneuernde, ein Misstrauen gegen Deutschland, was mit Eichmann-Prozess und so im Ausland einhergeht. Es führt übrigens auch dazu, dass zum Beispiel Mark Rothko seine Bilder nicht auf die Dokumenta leihen möchte. Die werden abgesagt. Er hat plötzlich das Gefühl, dass er nicht mehr weiß, in welches Land er da leiht.
Ein emigrierter russischer Jude war, der in Amerika erfolgreich wurde.
Genau. Und dann dauert es auf der Dokumenta eine ziemliche Weile, bis tatsächlich auch die Gewaltverbrechen der Nationalsozialisten Thema in Kunstwerken sind. Es gibt auf der Dokumenta 6 eine Videoinstallation der amerikanischen Künstlerin Beryl Corot. Da sind wir im Jahr 1977. Wir haben auch diese Videoinstallation bei uns in der Ausstellung. Und sie kommt nach Deutschland zum ersten Mal im Jahr 1974. Sie geht nach Dachau. Dachau ist inzwischen geöffnet und kann besichtigt werden. Und sie geht sozusagen als Touristin nach Dachau und filmt dort die Touristen und installiert das dann mit 4 Bildschirmen und lässt diesen Film Dachau 74 eben 4-mal im Loop ablaufen. Das ist die eine Arbeit. Und das andere ist, das finde ich extrem interessant, 1977 ist auch das Jahr, wo zum ersten Mal ostdeutsche Maler auf der Dokumenta gezeigt werden. Und tatsächlich Werner Tübke schickt ein Bild auf die Dokumenta, die Lebenserinnerung des Dr. Jur Schulz. Und da geht es um einen fiktiven NS-Richter. Und da geht es eben auch um die Verbrechen der NS-Justiz im Nationalsozialismus. Das heißt, eine Amerikanerin und ein ostdeutscher Maler. Auf der Dokumenta 6 greifen das Thema dann endlich auf.
Ich bin Ihnen dankbar für den Hinweis, Frau Leuch. Sie haben mir in dem Vorgespräch gesagt, wir dürfen nicht nur über die Causa Haftmann und die NS-Verstrickung reden bei der Geschichte der Dokumenta im Verhältnis von Kunst und Politik, sondern das ist ein ganz wichtiges Thema. Ostkunst musste bis 1977 warten, richtig?
Ja, ich
bin noch da. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass ich angesprochen bin. Sorry. Ja, Ostkunst musste lange warten. Das schönste Detail in dieser Hinsicht ist für mich zunächst der Hinweis in der Ausstellung, dass Ostdeutsche, die Dokumenta besuchten, also nicht Künstler, sondern vom Publikum, dass die mit 10 Mark belohnt wurden. Also wo für mich das Sendungsbewusstsein sozusagen in den Osten rein ungebrochen da ist. Und natürlich wollte man sich abgrenzen, nicht nur gegen die Politik des Ostens, sondern tatsächlich auch gegen die, ich glaube auch weniger gegen den Stil, also die Figuration, die ist so mit diffamiert worden, sondern auch von einem Verständnis für Kunst, das nicht als frei empfunden wird, sondern das als Staatskunst von Anfang an diffamiert wurde. Also die Idee, dass Künstler sich in den Dienst der Öffentlichkeit stellen, lassen wir mal das Wort Staat zunächst weg, das ist von Anfang an diskreditiert worden, auch mit der Dokumenta, die eben auch über das Narrativ, über die NS-Zeit von der freien Kunst, also wo es ja auch dieses schöne Zitat von Haftmann gibt, dass die Künstler weiterarbeiteten und wie die Lilien auf dem Feld waren, was auch so ein ziemlich schiefes Bild ist. Also diese Idee, dass man als Künstler dann am besten ist, wenn man ganz frei arbeitet und letztlich unterschlägt natürlich die Dokumenta, in wessen Auftrag die Kunst, die sie protegiert hat, gearbeitet hat, nämlich natürlich Markt. Das wird da aber nicht erzählt. Das ist natürlich auch eine Zeit vor all diesen, sagen wir mal, vor dem Kunstboom, vor dieser starken Fixierung der Öffentlichkeit und des Publikums auf Preise. Aber natürlich ist die freie Kunst die Kunst, die sich handeln lässt, die eine Ware abliefert, die idealerweise auch irgendwo in einer Galerie in Geld sich umrechnen lässt. Und die Kunst, die man diskreditiert, das ist die Staatskunst von Künstlern, die also eingebunden sind in den inhaltlichen Auftrag, die aber auch ganz anders versorgt sind über Künstlervereinigungen, über Professorenstellen und solche Sachen. Und das wird sehr abgelehnt und ist dann tatsächlich Schneckenburger, der diese Kunst zulässt, was natürlich auch in dem Rahmen stattfindet von Brandts Ostpolitik, also wo man plötzlich eine Neugier des Publikums auf das andere Deutschland zulässt.
Sie müssen uns helfen, Schneckenburger ist ein anderer wichtiger Leiter und Ausstellungsmacher.
Manfred Schneckenburger,
Okay. Wer wollte gerade, Frau Friedrich?
Ich glaube, Ja, was, glaube ich, sehr zum Verständnis beiträgt, ist, wenn man sich gleichzeitig anschaut, was in der Literatur passiert. Wir haben in unserer Ausstellung auch das Einladungsschreiben von 1955 an Bertolt Brecht. Also man versucht, Bertolt Brecht zu gewinnen, auf der ersten Documenta zu sprechen, und zwar zu sprechen über die Formfrage. Bertolt Brecht kommt nicht, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich glaube, wenn wir uns die Geschichte der Literatur anschauen, dann sehen wir, dass es trotz allen Debatten und trotz allen Skandalen da auch eine gewisse Kontinuität des Austauschs gibt. Also man liest Christa Wolf, man liest Anna Segers und man diskutiert darüber, aber man rezipiert sich wechselseitig. Und in der Kunst spitzt sich das enorm zu. Also die Kunst ist wirklich so die Speerspitze des Kalten Kriegs, was das anbetrifft. Und es ist, als Manfred Schneckenburger eben 77 die Ostkunst zeigt, ein richtiger Tabubruch, diese Maler überhaupt zu zeigen. Und ich finde, das zeigt auch, wie sehr die bildende Kunst doch vor den Karren des Kalten Krieges gespannt worden ist, und wie sehr sich das da verschärft. Und ich würde schon meinen, dass es ging in, also Frau Lorch hat vollkommen recht, dass sie sagt, das ging vielleicht gar nicht so um Stilfragen. Man muss ja sehen, in dem Moment, wo die Künstler gegenständlich gemalt haben, aber die Konsumwelt oder die Alltagswelt, war das überhaupt kein Problem. Das war total auf der Documenta vertreten. Was man aber nicht haben wollte, war eine linke sozialistische Kunst, die sich da zeigt. Und diese enorme Zuspitzung auf die Abstraktion als sozusagen allein selig machend, die sowohl in den Vereinigten Staaten da ist, als auch in der Bundesrepublik, hat auch damit zu tun, dass man auch einer ganzen künstlerischen Richtung das Wort abschneidet. Also, dass bestimmte Themen überhaupt nicht mehr angeschnitten werden können, weil man einfach die Stilmittel nicht dazu hat. Und das wird auch dann tatsächlich sich in Protesten äußern. 1968 auf der Documenta 4, ein Plakat, das wir auch in der Ausstellung zeigen, gibt es zum Beispiel ein Plakat, unter anderem entworfen von Johannes Grützke, wo er eben sagt, 68 sind sehr viele amerikanische Künstler auf der Documenta, der Vietnamkrieg ist nicht Thema, und Grützke bildet ein Gesicht ab, das eben von den Napalmbomben in Vietnam zerfressen worden ist, und zeigt das und sagt sozusagen, das ist die Kunst Amerikas, die wir zeigen müssen, der Vietnamkrieg, und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und ja, insofern würde ich sagen, die Abstraktion ist da wirklich auch eine Möglichkeit, einen bestimmten Diskurs mindestens zu behindern.
Frau Friedrich, würden Sie zustimmen, nach dem, was wir bisher gehört haben, die Documenta mit ihrem Narrativ von der freien Kunst, davon war die Rede in unserem Gespräch, hat so ein bisschen dazu gedient oder in Stellung gebracht zu werden als Erzählung auch von der freien Bundesrepublik, um sich zugleich auch von unbequemen Fragen freizuhalten?
Ja, eindeutig. Also das war ja sozusagen so, das eine von dem anderen nicht immer zu trennen. Also die Kunst von der Politik und die Politik von der Kunst. Und sowohl im Osten wie auch im Westen. Nur im Osten war es halt so schön deutlich, ne? Weil die Kunst einfach eingespannt war und eine bestimmte Aufgabe hatte gesellschaftlich. Und im Westen kam das quasi aus den Künstlern selbst heraus, sehr raffiniert. Und das ist ja auch genau das, was Haftmann so stark macht in seiner Malerei des 20. Jahrhunderts. Das ist ja quasi eine Künstler-Heroengeschichte. Also da werden ja immer nur Subjekte beschrieben, die in Autonomie und aus sich selbst heraus quasi intuitiv große Werke schaffen. Und diese Künstler werden dann auch nur mit Porträts gezeigt. Und auf der ersten Documenta wird das ja quasi reproduziert. Bevor man reinging, sah man nur diese Künstlerporträts von diesen wahnsinnig bürgerlichen Künstlern. Also auch kein Jackson Pollock, der dann da als Künstler Schreck und Alkoholiker zum Beispiel gezeigt werden könnte auf der Documenta 2, sondern das mussten erstmal diese bürgerlichen Künstler sein. Und das passte eben sehr gut zusammen mit Haftmanns Begriff der Abstraktion.
Ich frage mich, was sich nach dieser Ausstellung, nach den Publikationen und nach dem Lesen Ihres vorzüglichen Katalogs ändern wird. Wir haben zu Beginn, Frau Lorch hat schon mal erwähnt, gehört, dass auch andere Institutionen, ich benutze das Wort mal, belastet waren. Stehen wir am Anfang einer, wie soll ich das nennen, kunstpolitisch-historischen Forschung vielleicht, Frau Friedrich, dass sich die Häuser und auch eine jüngere Generation oder mittlere Generation von Kunsthistorikern wie Sie stärker mit solchen Fragen befassen?
Ja, sicherlich stärker, als das früher gemacht wurde. Beziehungsweise man muss sich vielleicht auch mal angucken, in den 70er Jahren wurde ja sehr viel diese Forschung betrieben. Das haben wir vielleicht auch ein bisschen vergessen bisher. Und auch solche Forschung wurde zur Documenta betrieben. Walter Graskamp hat ja einen Weg, war sie in einem Artikel schon vor 30 Jahren geschrieben darüber, auf den ja viele von uns auch aufbauen konnten jetzt.
Münchner Kunsthistoriker, ja.
Genau. Und ich denke, wir müssen unsere Sammlungen alle befragen. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir die Documenta unter diesen Aspekten angucken. Und zwar nicht nur unter diesem Aspekt, wer hat was im Dritten Reich getan, sondern unter dem Aspekt, was bedeutet das für unseren Blick auf die Moderne? Was sehen wir, wenn wir heute in die Museen gehen, die ja ganz stark auch von der Documenta geprägt worden sind und umgekehrt? Was für einen Begriff von der Moderne hatte man damals, was für einen Begriff davon haben wir heute und wie wirkt das sich auch aus auf unseren Umgang mit diesen Kunstwerken im Museum?
Ich finde das richtig, wie Frau Friedrich das gerade darstellt, dass wir sozusagen an der Moderne und diesem Narrativ jetzt am drastischsten vielleicht gezeigt bekommen, wie sehr Museen gemacht sind und Sammlungen, also gerade Museen, oder eben auch Ausstellungen gemacht werden, wie weit das auch tatsächlich Propaganda ist. Es gibt jetzt eben auch eine Generation, die sagt, ja gut, sie haben sich mit Raubkunst beschäftigt in den Museen und sie haben sich mit der Konstruktion des Narrativs der Moderne beschäftigt, aber sie wollen sich jetzt auch eigentlich fragen, warum wurden in den 60er Jahren bestimmte Sammlungen aufgenommen? Warum hat man zum Beispiel dem Kunstsammler Peter Ludwig und seiner Frau Irene hier ein Museum gebaut? Also hat der Museumsdirektor Yilmaz Givio in einem Interview bei uns gesagt, glaube ich, vor 2 Jahren, wo er sagte, die Dekolonisierung des Museums, da geht es natürlich auf allen Ebenen darum zu fragen, warum ist unsere Institution so, wie sie aussieht? Warum funktioniert sie auf diese Weise? Warum hat man mit bestimmten Galerien zusammengearbeitet, mit bestimmten Kunsthistorikern? Denn jedes Museum, und das ist eben das, was ich auch als Wunsch habe, dass das aus solchen Ausstellungen entsteht, wie ich am Anfang sagte, jedes Museum ist etwas, das gemacht wurde. Und es ist richtig, dass die jetzige Generation das immer mitbedenkt.
Das bringt mich zu einem vielleicht letzten Punkt, Frau Voss. Ich habe ganz zu Beginn mal die Frage gestellt und sie noch nicht so ganz richtig beantwortet bekommen, warum wir uns gerade jetzt damit befassen. Meine Vermutung wäre, es passt in einen riesigen Horizont von Interesse an erinnerungspolitischen Fragen. Beispielsweise, dass man jetzt sagen kann, die Sonderwegthese der Bundesrepublik, die war immer attraktiv, aber die hat eigentlich nie gestimmt. Das hat immer unsere Beschäftigung mit bestimmten Themen, hat immer aus einem bestimmten Horizont heraus, ist die erfolgt. Ihr Direktor Raphael Groß hat in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gesagt, die antisemitische Vernichtungspolitik sei in der Einladungspraxis der Documenta fortgeführt worden. Man kann darüber streiten oder nicht. Eins ist, glaube ich, klar, auch nach so einer Ausstellung, die Sie kuratiert haben, stellen sich jetzt erinnerungspolitische Fragen nochmal neu, ne?
Ja, das würde ich auch so sehen. Und ich glaube, wir können das auch an einem Künstler zeigen. Wir haben in unserer Ausstellung eine ganze Werkgruppe von Gemälden aus Florenz, wo ein jüdischer, deutscher Künstler im Exil gemalt hat. Das ist Rudolf Levi. Rudolf Levi, ein moderner Maler, ein Matisse-Schüler, bis 33 bei allen modernen Bewegungen dabei, ab 33 eben auf der Flucht und dann später eben in Florenz. Und das ist zum Beispiel jemand, der eben nicht auf die Documenta, ich habe es am Anfang schon gesagt, der nicht auf die Documenta eingeladen wird. Ein ermordeter Künstler, der in dieser Rehabilitierung nicht dabei ist. Haftmann kennt ihn. Also wir können durch mehrere Dokumente verfolgen, wie sich Haftmann nach ihm erkundigt, wie er auf einer Vorschlagsliste für die Documenta auftaucht und dann eben am Ende seine Werke eben doch nicht gezeigt werden. Und unser Versuch war, wenn wir diese Lücken aufzeigen, eben nicht nur zu sagen, das sind diese Lücken und diese Lücken zu wiederholen, sondern auch tatsächlich jemanden zu zeigen, der verloren gegangen ist oder der herausgeschrieben wurde, verloren klingt zu passiv, der herausgeschrieben worden ist und der, an den wir uns heute erinnern sollten und der ein fantastischer Maler war und dessen Werke wir zurückholen. Und ich glaube, das ist ein Prozess, der setzt an ganz vielen Stellen gerade ein, dass wir das Gefühl haben, dass die Geschichte, so wie sie uns überliefert worden ist, vielleicht auch anders gewesen sein könnte, dass sie mit Werten erzählt worden ist, die wir vielleicht heute nicht mehr teilen und dass wir auch neugierig sind, was es anderes gibt und was es anderes in der Geschichte zu entdecken gibt und das auch wieder hervorzuholen.
Es war kein Neuanfang, hat Julia Voss gesagt in unserem SWR2-Forum zum Thema belastete Moderne. Wie braun war die Documenta? Die berühmte Kasseler Ausstellung für zeitgenössische Kunst. In den ersten Jahrzehnten widmet sich die Ausstellung im Deutschen Historischen Museum, die am Wochenende beginnt. Unter uns war auch Dr. Julia Friedrich. Sie ist Kuratorin am Museum Ludwig in Köln. Ich danke ihr, dass sie sich die Zeit genommen hat. Und nicht zuletzt auch an Katrin Leuch, der Dank vom Feuilleton der Süddeutschen Zeitung in diesem SWR2-Forum durch die Sendung führte. Bis hierhin Michael Köhler. Herzlichen Dank, guten Abend.